Egal welche Konjunktur das Thema Migration gerade hat, immer ist es Anlass für kontroverse bis unversöhnliche Diskussionen. Warum ist es so schwer, rational und lösungsorientiert zu handeln? Wer mit dem Finger auf andere zeigt, auf den zeigen drei Finger derselben Hand zurück. Neuer Anlauf in der Phoenix-Runde. Migration im Fokus. Was muss sich ändern? Jetzt bei uns.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen, meine Gäste. Marcel Fratscher ist bei uns, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zugeschaltet aus Freiburg, Bernd Raffelhöschen, Professor für Finanzwissenschaft an der dortigen Universität. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit engagieren Sie sich auch für die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft. Eva Quadbeck beobachtet die Bundespolitik seit 2002 in Berlin. Seit 2020 sind Sie Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland, einem Zusammenschluss verschiedener Regionalmedien. Und Sie sind gleichzeitig Leiterin des Hauptstadtbüros dieses Redaktionsnetzwerks Deutschland. Mekonnen Mesgena ist bei uns, Migrationsexperte der Heinrich-Böll-Stiftung, Mitglied im Expertenrat Antirassismus der Bundesregierung und Sie stammen aus Eritrea. Frau Quadbeck, glauben Sie denn, dass die Diskussionen um die Migration, wie sie derzeit geführt werden, dass die dazu führen werden, all die Probleme, die sich da auftürmen, zu lösen?
Ja, es ist nicht nur eine Frage der Diskussion, sondern es ist natürlich auch eine Frage der politischen Beschlüsse und vor allen Dingen der Umsetzung. Also man hat schon den Eindruck, dass Bund und Länder so dieses Signal senden, wir haben verstanden, wir müssen etwas tun, dass die Zahl der irregulär Zuwandernden in Deutschland runtergeht und dass man die Integration sehr viel schneller vorantreibt. Und Bund und Länder haben im vergangenen Jahr ja auch mehrfach Beschlüsse dazu gefasst, um verschiedene Bausteine zu nutzen, diese Ziele zu erreichen. Es ist noch nicht genug umgesetzt. Und wenn man jetzt eben auch auf die Ministerpräsidentenkonferenz schaut, die just heute läuft, in den vorläufigen Beschlüssen zumindest ist einiges zu finden, die auch wieder dieses Signal senden, dass sie verstanden haben und dass sie tatsächlich auch an die Substanz der Probleme ran wollen.
Frau Schall, Sie sind Ökonom. Sollten wir Zuwanderung als mehr betrachten als einen rein ökonomischen Gewinn?
Natürlich ist Migration nicht nur eine Frage der Wirtschaft. Wir brauchen Zuwanderung. Deutschland hat ein riesiges demografisches Problem, das sich verschärfen wird. Wir sind massivst auf Zuwanderung angewiesen, stärker in der Zukunft als in der Vergangenheit. Ohne Zuwanderung hätten wir den großen Wohlstand heute nicht. Aber es ist natürlich mehr als eine wirtschaftliche Frage. Es ist die Frage, wer sind wir als Gesellschaft? Sind wir eine offene Gesellschaft? Sind wir ein Einwanderungsland? Gehört der Islam zu Deutschland? All das sind letztlich Fragen über Identität, über Gesellschaft. Und hier sehe ich genau im Augenblick diesen Konflikt. Einige Antworten mit auf die Frage Identität, wer sind wir? Auf eine Art und Weise, die konträr ist zu dem, was wir eigentlich wirtschaftlich brauchen.
Raffelhöschen, glauben Sie denn, dass die Zuwanderung der letzten Jahre, sagen wir mal der letzten 10 Jahre vor allen Dingen, war es ja auch immer ein Diskussionsthema, dass diese Zuwanderung uns in Zukunft ökonomisch nutzen wird?
Nun, das ist keine Glaubensfrage, das ist im Grunde genommen ein Rechenexempel. Wir müssen einfach sehen, wir haben ein demografisches Problem, da stimme ich mit Herrn Fratscher völlig überein, ansonsten bin ich natürlich nicht seiner Meinung. Denn die Frage ist ja, ob das Migrationsvolumen, das wir haben und die Qualifikationsstruktur dieses Migrationsvolumens, ob das unser demografisches Problem nun bei der Lösung hilft oder ob es eigentlich das Problem verschärft. Und da kennen wir die Daten ziemlich genau und wir wissen es eigentlich ziemlich exakt. Das, was wir an Zuwanderung haben, und ich spreche jetzt wirklich nur über den statistischen Durchschnitt, ne? Also nicht bitte wieder mit Einzelfällen oder Ähnlichem kommen. Im statistischen Durchschnitt sind die Zuwanderer eher, sagen wir mal, unterqualifiziert. Und wenn wir einen Sozialstaat haben, der von Leistungsträgern zu Unterqualifizierten umverteilt, dann ist im Grunde genommen das Ganze nicht eine Frage von Migration allein, sondern von Migration im Sozialstaat. Ein Land, das keinen Sozialstaat hat und ein demografisches Problem gleichzeitig hat, wird durch Migration immer eine Lösung bekommen. ein Land, das ein sehr hohes Sozialstaatsniveau hat, wie beispielsweise Dänemark, wird durch Migration nie im Leben in irgendeiner Weise, sagen wir mal, den Sozialstaat aufrechterhalten können. Und deshalb ist die Frage, wie das Zusammenspiel von Sozialstaatsgewährung und Wohlstandsgewährung auch an unterdurchschnittlich Leistungsträger, wie das zusammengenommen wird mit der Frage der Migrationssteuerung. Denn da sind wir uns auch wieder einig, wir sind immer Einwanderungsland gewesen, Deutschland, und wir werden es auch bleiben. Aber wir sind das einzige Einwanderungsland der Welt, das nicht vernünftige Einwanderungsregeln bestimmt hat. Und darum geht es ja letztlich.
Gut, wir werden das in der Diskussion noch vertiefen, Herr Meskena. Über Migration wird ja in Deutschland und Europa seit jeher leidenschaftlich diskutiert, natürlich besonders seit 2015. Da ging es ja so richtig los mit dieser ersten Flüchtlingswelle während des Bürgerkriegs in Syrien und nach dem gescheiterten arabischen Frühling. Das ist jetzt bald 10 Jahre her. Sind wir denn in der Migrationsdebatte vorangekommen?
Ich meine, die Debatte, die können wir ja noch viel weiter zurückverfolgen, seit 9/11 und dann die ganzen Anschläge von London, in den Niederlanden etc. Also wir haben immer wieder bestimmte Phasen der Debatte. Sind wir eine multikulturelle Gesellschaft? Sind wir ein Einwanderungsland? Was ist unser Selbstverständnis? Das haben wir in Phasen immer wieder. Ja, wir machen auch Fortschritte und dann wieder gibt es dann bestimmte Phasen, da müssen wir wieder zurückrudern. Ich denke, es ist letztlich auch eine Frage, was wollen wir mit Einwanderung? Einwanderung ist eine Realität, es ist ein Fakt. Wie gehen wir damit um? Und dann gibt es verschiedene Blickrichtungen. Das eine ist die humanitäre Aufnahme, das andere ist aber auch die Frage von verbrieftes Recht, von Familienzusammenführung. Und dann kommt die Frage von demografischem Wandel und Veränderung des Arbeitsmarktes. Also wir müssen immer wieder auf die verschiedenen Sparten und die unterschiedlichen Zugangswege auch unterschiedliche Antworten finden.
Frau Quadbeck, die Diskussion, die sich jetzt im Umfeld der Wahl zum Europäischen Parlament da wieder entwickelt hat und immer noch entwickelt und heute auch Einfluss hat natürlich auf die Gespräche des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten, die wurde ja im Wesentlichen ausgelöst vor einigen Wochen durch diese Bluttat in Mannheim. Dadurch wurde das Thema Migration plötzlich wieder ganz hochgehoben. Die Flüchtlingszahlen sind ja im Moment nicht so stark wie im vergangenen Jahr. Wie sollen wir denn, oder ist das eine Möglichkeit, auch die Schärfe aus der Diskussion zu nehmen, wenn man sagt, also Leute, die so etwas machen, die muss man abschieben, sofort und auch notfalls in Länder wie Syrien und Afghanistan?
Ja, diese Notbremse hat der Kanzler ja dann auch gezogen in einer Bundestagsrede und genau das gesagt. Das hätte man sich sicherlich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren noch nicht vorstellen können, dass ein SPD-Mann das so formuliert. Das war bisher ja auch ein Tabu, in Länder abzuschieben, in denen Menschenrechte in keinster Weise geachtet werden. Aber wenn natürlich eine Gesellschaft, und unsere freie Gesellschaft ist eine verwundbare Gesellschaft, und wenn radikale Islamisten eben mit Gewalt gegen Bürger vorgehen, dann kann das einfach nicht so stehen bleiben, ohne dass nicht auch gehandelt wird. Und ich fand es richtig, dass der Bundeskanzler dann auch dieses Signal gesetzt hat. Und jetzt bei den Gesprächen mit Bund und Ländern geht es ja auch genau darum, wie kann man das machen, wie kann man das rechtlich hinbekommen. In Deutschland ist es so, dass jeder Einzelfall natürlich von einem Gericht nochmal geprüft wird, dass aber die Gesellschaft zu dem Konsens kommt, dass es nicht inhuman ist, einen radikalen Islamisten in ein islamistisches Land abzuschieben, das, denke ich, ist schon wichtig, diese Feststellung zu treffen. Und da darf man dann auch nicht zu pauschal sagen, wir können niemals nie in solche Länder abschieben. Es geht da ja auch wirklich nur um diese Einzelfälle, die sich in dieser Art und Weise gegen die Gesellschaft wenden.
Meskena, wie sehen Sie das? Das ist ja tatsächlich eine, meine Lösung sagt, also manche wollen islamistische Straftäter, Gewaltverbrecher vor Abschiebungen in solche Länder schützen. Und das versteht man eigentlich nicht so richtig, wieso man Islamisten vor einer Abschiebung in einen islamistischen Staat schützen soll. Wie ist da Ihre Position?
Also ich denke, Kriminalität muss man grundsätzlich bekämpfen. Und die Kriminalität beginnt also wenn wir genau hinschauen, schon in den Unterkünften eigentlich, wo es auch viel zu wenig hineingeschaut wird, sondern erst wenn sie sich dann auf die Straße überträgt, wenn sie sich auf die auf die Öffentlichkeit überträgt, dann sind wir auch alarmiert. Aber ich würde eigentlich viel früher auch in diese ganzen Strukturen auch schauen. Die Frage ist, wen schützen wir? Wen wollen wir auch schützen? Und das ist eine berechtigte Frage. Und was machen wir mit denen, die Gesetze brechen? Schadet das
auch den anderen Migranten,
selbstverständlich, natürlich.
Wenn die nicht abgeschoben werden?
Ja, die Frage, ja. Also erstens, der Rahmen, wo die Kriminalität stattfindet, ist es hier. Das heißt, ich sehe in erster Linie auch den Staat hier in Verantwortung, auch das in die Hand zu nehmen. Die Frage ist immer, wohin schieben wir? Schieben wir in die Herkunftsländer oder schieben wir sie in die Drittländer, wo wir dann die Verantwortung dann woanders verlagern? Also ich glaube, das ist so auch die kritische Frage. Schieben wir einen kriminell gewordenen Menschen aus Afghanistan dann nach Afghanistan oder in einem Nachbarland? So, das müssen wir auch offen besprechen und ehrlich besprechen. Schutz bedürfen diejenigen, die Schutz auch verdienen. Und dann gibt es Leute, die diesen Schutz auch missbrauchen und dann auch eine Gefahr für die Öffentlichkeit werden. Übrigens auch eine Gefahr auch für die Geflüchteten hier. Und darüber müssen wir auch, glaube ich, offen reden. Wir müssen
jetzt in der Sendung so ein bisschen hin und her changieren zwischen den verschiedenen Aspekten von Migration. Herr Fratscher, Sie haben es ja gerade gehört von Bernd Raffelhüschen. Also eigentlich ist Migration keine Stütze für den Sozialstaat, für die Finanzierung des Sozialstaats aus demografischen Gründen, das ja bei uns ein großes Problem ist, sondern eher eine Belastung. Es gibt ja da auch ganz unterschiedliche Auffassungen. Wie ist Ihre dazu? Man sagt ja auch immer, das sind junge Leute, die kann man noch qualifizieren. Die sind vielleicht auch interessiert an Wohlstand. Wie ist da die Gemengelage aus Ihrer Sicht?
Ich widerspreche Ihnen da, Herr Raffelhüschen, ganz entscheidend. Den Fehler, den Sie begehen in dem Argument, ist zu sagen, man kann jeden einzelnen Menschen unabhängig betrachten von der Gesellschaft als Ganzes und was der Mensch für die Gesellschaft beiträgt. Und Sie haben eben über Leistungsträger gesprochen. Menschen, die definieren Sie als Mensch mit hohem Einkommen. Und das ist meiner Ansicht nach eine völlig falsche Definition. Nehmen wir eine Altenpflegerin, die sich um die älteren Menschen kümmert, die unterdurchschnittlich viel verdient. Nach einer raffelzüschen Definition ist die Person ein Verlustgeschäft für den Sozialstaat. Sie kostet mehr, als sie selber Steuern zahlt. Und deshalb aus der Logik heraus sollte nicht in Deutschland sein. Und ich glaube, dieses Beispiel zeigt die Engstirnigkeit dieses Arguments. Denn eine Altenpflegerin entlastet Familien, Menschen, die dann arbeiten können, selber arbeiten können. Jedes Unternehmen braucht nicht nur die hochqualifizierten Ingenieurinnen und Programmiererinnen und Programmierer, sondern eben auch einfache Tätigkeiten. Und wir haben in Deutschland heute ein riesiges Arbeitskräfteproblem. Ja, sehr stark bei Hochqualifizierten, aber genauso bei Geringqualifizierten. Was ich sagen will, ist, eine Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn es gleichermaßen Menschen mit hohem Einkommen gibt und mit hoher Ausbildung, aber genauso Menschen mit geringer Ausbildung und geringem Einkommen. Deshalb halte ich dieses Runterbrechen, was bringt der Mensch dem Staat, für einen grundlegenden Fehler. Denn wenn Sie diese Logik folgen, dann sind auch 80% der Deutschen ein Verlustgeschäft in den deutschen Staat. Und ich glaube, keiner wird, oder wahrscheinlich kaum jemand würde sagen, wir brauchen jetzt eine Remigration für diese Gruppe. Also wir müssen eine gesamtheitliche Perspektive haben. Wir brauchen in Deutschland auch geringqualifizierte Menschen. Sie haben es angesprochen, viele Geflüchtete sind jung. Ja, es gibt die Menschen, die sich nicht integrieren wollen, die gewalttätig sind, die den Sozialstaat missbrauchen wollen. Aber in der Balance müssen wir doch sehen, dass die überwältigende Mehrheit der über 3 Millionen Menschen, die da sind, in Deutschland ihr Zuhause finden wollen, sich integrieren wollen in den Arbeitsmarkt. Und das als Chance zu verstehen und das besser zu fördern, das ist die Herausforderung.
Herr Raffelhüschen, ist vielleicht die Lösung, liegt auch darin, dass wir einerseits ja Menschen haben, die aus humanitären Gründen hier Schutz finden müssen, die irgendwie ein Bleiberecht auch erwerben, und dass wir aber auf der anderen Seite, und das wird ja rechtlich immer wieder miteinander vermischt, sehr viel mehr für Arbeitsmigration tun müssen, also das gezielte Anwerben von Qualifizierten, von Hochqualifizierten im Ausland.
Ja, nun, der Punkt ist ja der, da hat der Herr Fratscher recht. Es ist tatsächlich so, dass unser Sozialstaat so überzogen ist, dass selbst ein durchschnittlich qualifizierter Deutscher, der hier kommen würde, dann 5-6 Jahre Integrationszeit bräuchte, um dann in den Arbeitsmarkt zuzuwandern, dass der tatsächlich ein Verlustgeschäft ist. Und Herr Fratscher, da stimme ich Ihnen völlig zu, unser Sozialstaat ist halt überzogen. Das wollen Sie allerdings nicht hören. Wenn wir unseren Sozialstaat auf ein vernünftiges Niveau wieder zurückführen.
Vernünftig nach wem? Vernünftig nach Ihrer Definition?
Wir geben ein Drittel unserer Wertschöpfung für Soziales aus. Wenn wir den Sozialstaat also vielleicht auf das Niveau der 90er Jahre zurückführen, dann ist das Ergebnis von Migration ganz anderes. Dann würde tatsächlich Migration ein Teil der Lösung sein und nicht ein Teil des Problems. Deshalb muss man immer auf dieses Zusammenspiel von Sozialstaat und Migration achten. Und wie gesagt, ich mache das immer wieder an Dänemark klar. Wir können nicht wie Dänemark die Grenzen einfach dicht machen und sagen, wir nehmen keinen auf. Wir sind Zentraleuropa und deshalb geht das nicht. Wir haben auch gar keine Außengrenze. Wir haben europäische Außengrenzen und das sollten wir langsam mal zur Kenntnis nehmen. So, wenn wir also nicht den dänischen Weg gehen können, dann müssen wir unseren Sozialstaat so anpassen, dass wir tatsächlich mit Migration helfen. Nur nochmal, Ihre Altenpflegerin, die mit vielleicht 28, 29 nach Deutschland zuwandert, dann 6 Jahre Integrationszeit braucht und dann vielleicht hinten im Leben selbst wahrscheinlich sogar fast ähnlich lang Pflegefall sein wird, wie sie pflegetätig war. Das kann mathematisch einfach nicht die Lösung sein, Herr Fratscher. Also da sind wir uns in der Wissenschaft ja auch wohl auch einig. Es gibt keine Studien, die zeigen, dass durch unterschiedliche Qualifikation in der Zuwanderung tatsächlich ein Gewinn. Lassen Sie mich bitte ausreden, ich komme sonst mit dieser Schalte sonst nicht zurecht. Das ist, glaube ich, in der Wissenschaft, in allen Journals und allen Publikationen ganz klar das Ergebnis. Wenn, dann brauchen wir Migrationssteuerung nach Qualifikationsstruktur. Und unterqualifizierte Beschäftigte haben wir eigentlich genug. Wir könnten mit unserer aktivierenden oder einer vernünftig aktivierenden, sagen wir mal, Grundsicherung doch, sagen wir mal, erhebliche Teile der unqualifizierten Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeldempfänger wieder in die Arbeitsmärkte integrieren, dann haben wir da sowieso schon eine Lösung, die wir intern regeln können. Und was den Facharbeitermangel angeht, da könnten wir vielleicht darauf achten, dass wir doch länger arbeiten. Also ich bin, wie gesagt, auch schon in Pension eigentlich und werde bis 68 durchmachen. Das ist doch vielleicht mal ein Ansatz.
Gut, wir müssen jetzt aufpassen, nicht vom Thema Migration abkommen. Aber wenn Sie kurz darauf noch antworten wollen, dann spreche ich noch ein anderes Thema an.
Ja, Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen habe, Herr Raffelhüschen, aber das hat mir gerade in den Fingern gejuckt, weil Sie wieder diese Unterscheidung machen, jeden Einzelnen runterzubrechen und rauszubrechen und nicht die Gesellschaft als Ganzes zu sehen. Der grundlegende Fehler in Ihrer Argumentationskette ist, dass Sie den Sozialstaat als etwas Passives sehen. Da legen Menschen sich zurück und nehmen das Geld und lassen sich gut gehen. Der Sozialstaat und Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, sind keine Gegenpole. Sondern Deutschland braucht einen starken Sozialstaat, um Chancen zu öffnen. Ein gutes Bildungssystem, damit Menschen gut qualifiziert werden, damit sie in Arbeit kommen können, damit sie produktiv sein können, ihre Talente nutzen können und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Deshalb ist es gar kein Widerspruch. Wir können uns das nicht leisten, dass hier geringer qualifizierte Menschen kommen. Diese Menschen tragen dazu bei, dass wir Wohlstand schaffen können für die Gesellschaft als Ganzes und nehmen davon ein Stück, ein Teil des Ganzen. Also der Sozialstaat und Migration sind keine Widersprüche. Ganz im Gegenteil, wir brauchen mehr junge Menschen, die arbeiten, die einzahlen in die Sozialversicherungskassen, damit der Sozialstaat, gerade auch für die Babyboomer übrigens, die jetzt in Rente gehen, überhaupt möglich ist. Und deshalb sehe ich, da können Sie von wissenschaftlichen Studien sprechen, ich von meinen, also Sie haben einen ganz grundlegenden Fehler in dieser Logik. Wir brauchen Zuwanderung auch von gering qualifizierten Menschen, damit wir den Wohlstand wahren können, den wir heute haben.
Herr Meskena.
Ich sehe das Zusammenspiel auch woanders. Das Zusammenspiel von Bildung, Zugang zum Arbeitsmarkt, zu sprachlicher Qualifikation. Das sind mehrere Faktoren. Warum? Wir rechnen jetzt 6 Jahre. Ja, und es gibt unterschiedliche wissenschaftliche Studien, die genau von anderen Zahlen auch reden. Ich finde, wir müssen, also wenn wir schon nicht nur den Sozialstaat, die Transferleistungen, sondern wir müssen die gesamte Architektur dieses Staates dann auch sehen. Jemand kommt, welchen Zugang hat er zu Spracherwerb, welchen Zugang hat er zu Ausbildung, zu Bildung, zu dem Arbeitsmarkt, wie sieht es mit Diskriminierung und Rassismus aus? Ich glaube, es ist eine ganze Reihe von Themen, die wir eigentlich auf den Tisch legen müssen. Also wenn wir darüber reden, wie schnell kommt eigentlich jemand?
Das ist die Integrationsfrage, die Sie jetzt ansprechen, die ja danach auch kommt. Dass ich vielleicht noch mal, weil es geht ja noch im Moment um die wirtschaftliche Bedeutung, also die Verbindung zwischen dem humanitären Aspekt und dem ökonomischen, was immer wieder vermischt wird, also Fluchtmigration und Arbeitsmigration, die zunächst mal rechtlich und verfassungsrechtlich nichts miteinander zu tun haben. Jetzt hat man sich ja in der aktuellen Bundesregierung ausgedacht, dann machen wir halt, wenn wir schon so und so viele Menschen haben, die eigentlich nach dem Artikel 16a Grundgesetz Asyl oder der Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich kein Bleiberecht haben, dann machen wir den Spurwechsel, weil wir sagen, wir brauchen die Leute ja auf dem Arbeitsmarkt, also auch in dem nicht weniger qualifizierten Bereich gibt es ja viele freie Stellen. Ist das etwas, was eher so eine politische Verlegenheit ist, weil man sich in der Koalition vielleicht nicht einigen kann, wie man mit dem Thema umgeht? Spurwechsel, das ist ja das, was man da sozusagen als Lösung dann anbietet.
Der Spurwechsel ist ja mit einem Stichtag versehen worden, um auch das Signal nach draußen zu setzen. Es ist nicht so, dass wer hier irregulär einwandert, dann am Ende als Arbeitsmigrant bleiben kann. Als pragmatische Lösung in dieser Situation, als man sich gefragt hat, was machen wir denn politisch mit diesen vielen Menschen, die 2015 und 16 gekommen sind, und dann zu sagen, die sich schon gut integriert haben und tatsächlich nützlich sind für unseren Arbeitsmarkt und die wir auch brauchen, zu sagen, die können jetzt hier bleiben. Das war in dem Fall pragmatisch ein richtiger Schritt.
Wie viele sind das, die da inzwischen in 2015, 16 gekommen sind und inzwischen in den Arbeitsmarkt also nachweislich integriert sind?
Gekommen sind ja knapp 2 Millionen. Wie viele den Spurwechsel jetzt genau gemacht haben, die Zahl habe ich nicht parat, aber es dürften Hunderttausende sein, die diesen Schritt vollzogen haben. Aber das kann natürlich nicht die Lösung sein. Die Lösung muss sein, dass Deutschland Arbeitsmigration so steuert, dass diejenigen kommen, die wir brauchen. Und ich glaube, dass wir Hochqualifizierte wie auch Niedrigqualifizierte brauchen, um überhaupt den Bedarf, den wir in Deutschland haben, decken zu können. Und es ist natürlich immer sinnvoll, pragmatische Lösungen zu finden für diejenigen, die ohnehin da sind, die sich nichts zu Schulden kommen lassen und die sich integrieren wollen. Denen eine Chance zu bieten, Teil der deutschen Gesellschaft zu werden, das ist richtig. Aber gleichzeitig muss die Bundesregierung unbedingt etwas tun, die irreguläre Migration, die wir im Moment immer noch haben, und jetzt bis Ende Mai ist auch schon wieder eine 6-stellige Zahl von Menschen gekommen, die einen Asylantrag gestellt haben. Das ist einfach zu viel. Das verkraftet die Gesellschaft auf Dauer nicht. Wenn man mit den Kommunen spricht, die Schulklassen sind überfüllt, man kann keinen Wohnraum für die Menschen finden. Und für diejenigen, die aber schon da sind, brauchen wir mehr Pragmatismus. Deshalb war ich immer ein Fan von diesem Spurwechsel. Wir sollten auch, da sind wir dann beispielsweise bei den Ukrainern, da haben wir falsch rum angesetzt, sie nicht schnell genug in Arbeit gebracht. Ich bin der Meinung, dass man auch durch Arbeit Sprache lernen kann, sich in eine Gesellschaft integrieren kann. Also wir sollten allen Leuten, die da sind, so schnell wie möglich einen Job geben, weil wir sie sowieso nicht mit unseren Mitteln schnell loswerden. Und dann ist es so, dass diejenigen, die als Straftäter auffallen, die müssen dann eben auch schnell und radikal abgeschoben werden, damit Akzeptanz in der Gesellschaft entsteht für eine Integration der anderen.
Es gibt noch eine Frage. Es gibt ja auch immer ein Gegenargument gegen Arbeitsmigration mit Hochqualifizierten oder gut Qualifizierten. Die kommen ja meistens aus Schwellen- oder Entwicklungsländern. Die fehlen dann bei der wirtschaftlichen Entwicklung im eigenen Land. Wird das zu wenig von den Industrieländern beachtet?
Also Migration auch von Hochqualifizierten wird es immer geben. Die hat es auch gegeben. Die Frage ist immer, wie gehen wir eigentlich auch mit denjenigen um, die dann auch aufgrund ihrer Qualifikation einwandern. Ja, es gibt ja auch zirkuläre Migration, dass diese Leute zum Beispiel auch, wenn sie die Möglichkeit haben, flexibel einwandern und auswandern zu können, dass es auch eine Win-Win-Situation gibt, auch ein Triple-Win. Ja, also sowohl für die Entsenderländer, auch für die Empfängerländer, als auch für die Leute. Das hängt davon ab, wie man das gestaltet. Ja, also Brain Drain ist ein Thema, aber es gibt auch andere Modelle. Großbritannien zum Beispiel kompensiert, Botswana, wenn sie die Krankenschwester nach England einwirbt. Es gibt verschiedene Modelle. Ja? Das können wir aber nicht beeinflussen, stoppen. Also selbst wenn wir die Leute hier qualifizieren, ja, die Leute werden dann auch weiter wandern nach Kanada oder nach Großbritannien, nach Australien. Ja, also so diese Migration wird es immer geben. Und das ist eine richtige Frage. Ich finde es auch ein wichtiges Thema, dass wir sagen, schaden wir eigentlich den Gesellschaften, die mit ihren wenigen Ressourcen in Bildung investieren und dann die wir auch noch entziehen. Aber wie wollen wir dann auch letztlich dazu beitragen, also gerade auch in niedrig qualifizierten Bereichen auch Leute dann auszubilden. Also nicht nur Uni-Abschluss, sondern dass wir auch in Handwerk investieren, die vor Ort auch Perspektiven haben. Ja, wir müssen ja sowohl Leute hier einwerben können, Ja, weil wir das sowieso nicht stoppen. Wenn Deutschland es nicht macht, dann macht es Großbritannien oder es macht Australien. Die Frage ist aber, was ist unser Beitrag, damit die Leute auch vor Ort eine Perspektive haben? Und zwar nicht nur hochqualifiziert, sondern auch niedrigqualifizierte.
Herr Raffelschüchen, ich gehe mal davon aus, dass Sie ja gegen die Arbeitsmigration, die Zuwanderung von Hochqualifizierten nichts einzuwenden haben. Wenn man sich mal ansieht, wie wir in Deutschland mit Migration, mit Migranten umgehen, Stichwort Willkommenskultur, der Umgang, wie darüber auch in der Öffentlichkeit, in der medialen, wie auch in der privaten Öffentlichkeit diskutiert wird, könnte das ja viele davon abhalten, nach Deutschland zu kommen, von diesen Hochqualifizierten, die wir gerne hier hätten. Dann würde ja eigentlich der Schuss nach hinten losgehen.
Das würde er im Grunde genommen, und daran müssen wir natürlich auch arbeiten. Also das sollten wir aber dann in den Umfeldern machen, in denen wir leben. Also wir an Universitäten haben damit kein Problem. Und ich glaube auch die großen Unternehmen haben damit kein Problem. Also das ist, glaube ich, nicht so wirklich der große Hemmschuh. Der große Hemmschuh für Hochqualifizierte nach Deutschland zu kommen, ist schlichtweg die Sprache. Also wenn ich irgendwo in Indien geboren bin und ich habe sozusagen ein englischsprachiges Elternhaus, weil ich in der Brahmanenkaste oder sonst irgendwas geboren bin, dann ist es ganz klar wie Kloßbrühe, dass ich mich nach England oder nach Amerika ausrichte. Also ich habe das auch selbst erlebt. Ich habe dort mit den Leuten zusammengearbeitet. Also die haben da keine Sprachgrenze, kein Sprachproblem. Und in dem Moment, wo ich das nicht habe, dann gehe ich natürlich als Hochqualifizierter doch eher in den angelsächsischen Bereich. Und das ist unser Problem. Wir haben sehr viele Goethe-Institute, aber wir haben kaum deutschsprachige Gymnasien im Ausland. Und da sollten wir vielleicht nochmal dran arbeiten, was die Hochqualifizierten angeht.
Ja, auch die Frage der Bildungsinfrastruktur, jetzt hier auch zu sagen, nicht nur jetzt im Ausland, sondern auch hier, wenn man sagt, also viele kommen eben ungenügend qualifiziert an. Es liegt ja auch an uns, wenn wir an Zuwanderung interessiert sind, da auch ein Angebot zu machen. Schulische Bildung, Kinderbetreuung, möglichst viele schnell in Arbeit zu bringen, Frauen auch in Arbeit zu bringen, auch unter den Migranten, da gibt es ein großes Defizit. Also das mit etwa 2/3, habe ich jetzt noch mal nachsehen lassen, sind seit 2016 Männer wahrscheinlich in erster Linie in Arbeit gekommen. Das heißt, wir schaffen ja eigentlich auch gar nicht, zwar abgesehen von der Sprachbarriere, gar nicht die Voraussetzung, dass sich Leute, die hierher kommen, besser qualifizieren.
Das ist richtig. Die Sprachbarriere ist natürlich eine, aber das größere Problem ist die Willkommenskultur. Da schneidet Deutschland im internationalen Vergleich nach wissenschaftlichen Studien her sehr schlecht ab. Willkommenskultur hat, wie leicht ist es, in der Gesellschaft Fuß zu fassen, bei den Behörden einen Ausweis zu beantragen, die Anerkennung der Qualifikationen. Und den Fehler, den wir im Augenblick in Deutschland machen, meiner Ansicht nach, ist, dass wir die Menschen, die da sind in Deutschland, versuchen, die Leistung zu kürzen. Diese ganze Debatte, es sind zu viele da, die müssen mal arbeiten, wir müssen denen die Leistung kürzen. Und wozu das führt, ist, dass natürlich Hochqualifizierte im Ausland das sehr wohl sehen. Die sagen, oh, da sind wir nicht sehr willkommen. Nur Hochqualifizierte, und da gebe ich Herrn Raffelhüschen ausnahmsweise recht, die haben Optionen. Die sagen, ich möchte nicht in ein Land gehen, wo ich nicht willkommen bin. Die Menschen, die flüchten vom Krieg oder wirklich so arm sind, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen fliehen, die kommen trotzdem nach Deutschland. Also wir sind da gerade dabei, die schlechteste aller Welten zu schaffen, indem wir die Menschen, die da sind, schlecht behandeln, die Leistungen kürzen, sie auszugrenzen, sie zu stigmatisieren. Das heißt, wir bekommen eben nicht die Hochqualifizierten. Und deshalb brauchen wir dort ein anderes Denken, die Menschen, die kommen, Anerkennung der Qualifikationen, Hilfe bei Sprache. Wir brauchen weniger Hürden, um in den Arbeitsmarkt zu kommen. Also sprich, wir müssen es leichter machen, für Geflüchtete schnell in Arbeit zu kommen. Das ist der, für mich, und Frau Quadweg, Sie haben es zu Recht gesagt, es geht um Pragmatismus. Für mich soll es darum gehen, die Menschen sind da, die allermeisten, die jetzt da sind, werden auch langfristig bleiben. Was brauchen wir, damit diese Menschen möglichst schnell und möglichst gut in Arbeit kommen?
Ja, ich glaube, wenn ich aber noch an einem Punkt aber widersprechen darf, wenn Sie sagen, wir würden die Menschen, die hier sind, stigmatisieren. Also es gibt es natürlich auch, dass sie stigmatisiert werden, aber was man natürlich nicht leugnen darf, dass wir massive Integrationsprobleme haben, also Integrationsfehler gemacht haben in den letzten 20, 30 Jahren und dass ja sich hier tatsächlich Parallelwelten in Deutschland gebildet haben. Und das sehen wir, das haben wir gesehen nach dem Angriff auf Israel, die radikalen Palästinenser, die auf den Straßen waren, das sehen wir immer wieder. Sei es eine Gemeinschaft wie Muslim Interaktiv, die im Internet junge Männer radikalisiert. Und also diese Gruppen greifen schon aus in unserer Gesellschaft. Und das halte ich für ein großes Problem. Und ich glaube, das muss man auch klar benennen, ohne dass man sagt, man gibt denen ein Stigma. Auch um, das haben Sie ja gerade gesagt, um denjenigen, die sich tatsächlich integrieren wollen, die Chance zu geben, sich tatsächlich zu integrieren. Also zu sagen, wir haben hier welche, mit denen haben wir ein Problem. Und entweder müssen wir dieses Problem durch Integration lösen oder diese Menschen abschieben. Und dann müssen wir allen anderen dann auch tatsächlich die Chance geben, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Ich glaube anders, also da muss man immer sehr vorsichtig sein mit den Begrifflichkeiten, finde ich.
Man muss vorsichtig sein, wenn ich nur eins dazu sagen darf, aber auch die Verhältnismäßigkeit. Also wir reden über die große Mehrheit der Menschen, die hier sind, die sich integrieren wollen, die sich anstrengen, die ehrlich sind, die sich an die Gesetze halten. Und es gibt eine kleine Gruppe, die das tut, was Sie sagen, oder gewalttätig sind. Und diese Proportionen sind wichtig. Und das, was im Augenblick in im Populismus dieser Debatte passiert, dass der Eindruck entsteht, alle Geflüchteten werden in Kollektivhaftung genommen. Und das erschwert die Integration für die, die wirklich integrieren wollen, nochmals deutlich.
Herr Meskener, haben Sie ja persönliche Erfahrungen damit. Vielleicht berichten Sie da auch darüber.
Ich wollte nochmal ganz kurz auf das Beispiel Indien gehen, weil das scheint ein Feld, was wir alle irgendwie erforscht haben, näher betrachtet haben. Sprache ist tatsächlich eine Barriere, und zwar auch für viele Hochqualifizierte. Das ist absolut richtig.
Hatten Sie einen Vorteil? Weil ich glaube, als Kind sind Sie nach Deutschland gekommen, wenn ich das richtig sehe. Das war ein bisschen einfacher dann.
Das war einfacher, aber ich wollte auch noch mal auf das Beispiel Hochqualifizierte. Ich glaube, gerade viele hochqualifizierte indische Professionelle sagen auch, ihr habt doch aber auch Rassismus. Das ist eine Frage, die viele deutsche Politiker, ich kann mich erinnern, bei einer Delegation von Joschka Fischer, das war die erste Frage, mit der er konfrontiert war. Ja, die zweite ist, kann meine Partnerin auch arbeiten? Hat sie auch Zugang zum Arbeitsmarkt? Ja, kann ich meine Familie, meine Eltern auch zu mir holen? Es sind eine Reihe von Themen. Sprache ist eins, aber es sind mehrere, an die wir auch ran müssen. Sonst würden wir uns, glaube ich, nicht gefallen tun, wenn wir all diese ganzen Dinge ausblenden und nur auf die Sprache reduzieren, weil andere Länder wedeln mit der Staatsangehörigkeit. Ja? Du kommst an Kanada, da bist du innerhalb von 3 Jahren Staatsbürger. Ja? Und dann hast du auch Zugang mit deiner Familie zum Land, zur Staatsbürgerschaft, zum Bildungssystem. Deine Partnerin oder dein Partner darf mitreisen und auch Zugang haben zum Arbeitsmarkt. Das sind so Erleichterungen, mit denen andere Länder die Fachkräfte einfach anlocken. Und wir müssen in diesem globalen Wettbewerb irgendwie bestehen, indem wir einfach auf die verschiedenen Politikbereiche auch schauen und dann entsprechende Maßnahmen verändern oder einnehmen.
Herr Raffelhüsen, wir haben ja ein Wanderungssaldo von, oder wir bräuchten ein Wanderungssaldo von plus 400.000 Menschen im Jahr, um die Arbeitsplätze, die Tätigkeiten, die es bei uns gibt, auch zu besetzen. Demografisch können wir das in Deutschland mit der deutschen Demografie nicht mehr stemmen. Jetzt sagen Sie einerseits irreguläre Migration oder zu viel Migration von Leuten, die wenig qualifiziert sind. Auf der anderen Seite, es kommt zu wenig Hochqualifizierte. Wie sollen wir denn dieses demografische Problem, das sich jetzt auftut mit den Babyboomern, auch Sie werden, auch wenn Sie länger arbeiten, irgendwann mal in Rente gehen. Wie sollen wir dieses demografische Problem lösen, wenn wir einerseits die wenig Qualifizierten hier nicht wollen und die Hochqualifizierten nicht bekommen?
Nochmal, es geht wie gesagt immer um das Zusammenspiel. Das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen die Reservoirs, die wir hier im Land haben, zunächst das mal ausschöpfen, wo immer wir können. Wir haben unglaublich viele Fachkräfte, die wir mit 62, 63 in Rente schicken. Und diese Facharbeiter können wir aktivieren, indem wir die Abschläge bei der Rentenerhöhung, bei vorgezogenen Rentenzugang eben halt von 0,0 mal irgendwie auf 0,4 wie in skandinavischen Systemen erhöhen. Wir haben unglaublich viele Frauen, die in Teilzeitbeschäftigung sind und deren Quote wir erhöhen können. Wir haben, sagen wir mal, Hunderttausende von Sozialhilfeempfängern, die wir aktivieren können, denn sie können Jobs machen. Wir brauchen auch Leute, die Koffer am Berliner Flughafen in die Flugzeuge transportieren. Dafür müssen wir nicht Migration haben, die sind alle schon da. Sie haben in vielen Berliner Stadtteilen 30, 35, 40% der Erwerbspersonen in Fürsorgesystem. Und das müssen wir ändern. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann sollte die Migration das i-Tüpfelchen auf unserer Strategie der demografischen, des demografischen Pfadbewältigung sein. Migration kann dann den Rest schaffen, wenn wir unser Sozialstaat so ausformen, dass derjenige, der kommt, im Barwert in die sozialen Sicherungssysteme tatsächlich auch mindestens das einzahlt, was er von den sozialen Sicherungssystemen will. Und das ist im Moment nicht der Fall. Wir haben unglaublich viele Menschen, die, das, was sie nachher als Kranke, als Pflegefälle, als Rentner an Sozialleistungen in Anspruch nehmen, nie im Leben bezahlen können, weil sie einfach schlichtweg nicht die entsprechenden Beiträge einzahlen können. Und das ist genau der Punkt. Wir brauchen eine Adjustierung dort. Wir brauchen mehr Eigenverantwortung. Wir brauchen mehr Selbstbeteiligung auch der Migranten an diesen sozialen Segnungen. Denn die sind tatsächlich zu adjustieren. Und dann aber auch eine Lösung für unser demografisches Problem. Da sehe ich also überhaupt nicht schwarz. Das kriegen wir hin. Aber wir sollten uns erstmal an die eigene Nase fassen. Und den Rest können wir dann über vernünftig gesteuerte Migration auch lösen. Wenn wir das nicht vernünftig und rational diskutieren, dann werden wir das Feld immer noch den AfDlern und den Sarah Wagenknechts dieser Welt überlassen. Und das sollten wir nicht tun. Wir sollten in den demokratischen Parteien dieses Thema mehr und mehr rational und vernunftbegabt diskutieren. Denn die Migranten können uns nützen und wir können den Migranten nützen. Und genau dieses Duodes, das sollten wir wirklich hervorheben.
Herr Fratscher, also die Migration als sozusagen als Füller kleinerer Lücken, wenn der Arbeitsmarkt bei uns ausgeschöpft ist, mit denjenigen, die schon hier sind?
Ja, Migration ist nicht das i-Tüpfelchen, Herr Raffelhüschen, das mit Sicherheit nicht. Denn wir reden hier über eine ganz andere Größenordnung. Deutschland wird in den nächsten 10 Jahren 5 Millionen Babyboomer mehr in die Rente fallen, als junge Menschen nachkommen. Daher kommen Ihre Zahlen 400.000. 400.000 übrigens Beschäftigte. Das heißt, wenn die mit Kindern, mit Partnern kommen, reden wir eine Größenordnung 800.000 oder mehr. Das werden wir nicht bekommen. Ja, das, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, was wir in den letzten 10, 15 Jahren bekommen haben, ist es deutlich weniger. Natürlich ist es richtig, dass wir die Potenziale mehr nutzen müssen. Gebe ich Herrn Raffelhüschen recht. Wir müssen es attraktiver machen, dass Menschen länger arbeiten. Wir haben großes ungehobenes Potenzial bei der Erwerbstätigkeit von Frauen. Aber wir müssen uns auch ehrlich machen, dass wir haben nie mehr Menschen in Arbeit als heute. Es wurden nie mehr Arbeitsstunden pro Jahr geleistet in Deutschland als heute. Also es ist nicht so, dass die Leute alle faul wären und nicht arbeiten wollten. Ich will nur sagen, ja, klar kann man einheimische Potenziale nutzen, aber dieses Potenzial ist relativ begrenzt. Und nochmals, ich glaube, aus wirtschaftlicher Sicht zu betonen, wie wichtig diese Zuwanderung ist. Die Zuwanderung ist für viele Unternehmen das Problem Nummer eins für ihre Existenz in den nächsten 10 Jahren. Wenn Sie als Unternehmer nicht die Beschäftigten bekommen, um ihre Produkte herzustellen, innovativ zu sein, ihre Prozesse anzupassen, dann werden viele Unternehmen verschwinden. Und damit eben auch ein Schaden für deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer und Beschäftigte entstehen. Und deshalb wiederum Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzes zu denken. Sagen, was brauchen wir als Gesellschaft, um Wohlstand bewahren zu können, um erfolgreich sein zu können? Und wenn man sich ehrlich macht, brauchen wir deutlich mehr Zuwanderung. Deutschland ist in der Vergangenheit ein großer Nutznießer gewesen. Wir haben heute 30% der Menschen in Deutschland, die eine Migrationsgeschichte haben. Sie können sich vorstellen, was wäre, wenn wir diese Menschen nicht hätten in Deutschland. Deshalb, ich glaube nicht, dass Zuwanderung ein i-Tüpfelchen ist, sondern es ist die essentielle Frage für den wirtschaftlichen, auch für den wirtschaftlichen Wohlstand langfristig.
Ich würde ganz gerne die letzten Minuten noch zu einem anderen Thema nutzen, dass wir einen inhaltlichen Spurwechsel machen, weswegen im Kanzleramt die Köpfe rauchen, nämlich die Frage gesteuerte, reguläre, irreguläre Migration. Frau Quadbeck, jetzt hat man die Idee entworfen und erfolgt das zumindest von Seiten der B-Länder, der CDU-geführten Länder sehr intensiv, Asylverfahren nicht mehr im Land selbst, also innerhalb der Europäischen Union durchzuführen, sondern in Drittstaaten an den Außengrenzen in der Nähe der Europäischen Union. Ist das ein gangbarer Weg? Es gibt ja auch ein Gutachten, das sagt, ist zwar möglich, aber eigentlich eher schwierig. Man rät davon ab. Es ist aus Kostengründen, aus Gründen der Logistik einfach auch, dass wir Länder nicht haben, die rechtssicher sind, die versorgungssicher sind, die Asylrecht nach der Europäischen Union anwenden. Ist das eine Schein- oder Phantomdebatte, die wir da gerade führen?
Also ich bin auch skeptisch, dass das tatsächlich funktionieren kann. Ich finde aber, dass es trotzdem den Versuch wert ist, das ernsthaft zu prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt. Und genau den Auftrag haben die Länder ja dem Kanzler jetzt gegeben. Also in dem vorläufigen Papier der Länder steht genau das drin, mit wohlgemerkt einigen Einschränkungen beziehungsweise dann Protokollnotizen von Bremen, Niedersachsen und es war ein weiteres SPD-geführtes Land. Aber sie haben sich trotzdem gemeinsam durchgerungen und an die Bundesregierung den Auftrag gegeben, eventuell sogar Gesetze zu ändern, damit man das machen kann. Wie gesagt, ich bin skeptisch, dass es wirklich funktioniert, aber den Versuch, es einmal richtig zu prüfen, das ist es schon wert. Was man nicht machen kann, so wie Großbritannien, zu versuchen, dann Migranten, die schon hier sind, dorthin zu schicken für den Asylantrag. Aber es als Anlaufpunkt zu nutzen, es ist eine Option von vielen, die gegangen werden müssen.
Meinen Sie, Herr Meskena, ist das eine Möglichkeit, wenn es denn gelänge, dieses Problem der irregulären Migration, die ja zu großer Verärgerung führt hier im Land, dass man das Gefühl hat, man versucht die Probleme lieber unter den Teppich zu kehren, dass das eine Lösung wäre? Gingen da, ich meine, Sie sind von der Heinrich-Böll-Stiftung zum Beispiel, die Bündnisgrünen auch mit?
Ich meine, die Frage ist, was ist eigentlich irreguläre Migration? Ja, also das ist der einzige Weg, überhaupt als Geflüchteter nach Deutschland zu kommen. Auch ich bin als Geflüchteter gekommen. Der einzige Weg, nach Deutschland zu kommen, war irregulär. Ja? Wie denn sonst? Ich kann nicht legal aus einem Kriegsland.
Sind Sie denn politisch verfolgt oder sind Sie Kriegsflüchtlinge? Aber dann sind Sie eigentlich nicht irregulär. Denn es gibt ja zwei, einmal den Artikel 16a des Grundgesetzes, Anrecht auf Asyl für politisch religiös Verfolgte. Und auf der anderen Seite die Genfer Flüchtlingskonvention. Sie kommen aus einem Land, das jahrzehntelang einen grausamen Bürgerkrieg erlebt hat, in Eritrea mit Äthiopien zusammen, beziehungsweise auch innerhalb des Landes. Da gab es doch einen Fluchtgrund für Sie.
Natürlich. Nur der Weg war irregulär. Ja, also ich hab nirgends legal irgendeine Grenze übertreten. Ja, die Grenze in den Sudan, über das Mittelmeer, alles war irregulär. Ja, also insofern müssen wir erstmal wirklich genau definieren, was heißt das irregulär, weil für Geflüchtete keinen anderen Weg gibt. So. Aber ich bin erstens Gegner von Delegieren von Verantwortung. Ja, wenn wir Geflüchtete hier haben, müssen wir damit umgehen und nicht ein Land suchen wie Libyen oder auch Albanien oder Ruanda, wo wir einfach nicht wissen, welches Recht gilt eigentlich.
Aber das Gegenargument ist ja, dass diese Migration, die hier ankommt, ja auch destabilisierend für die Innenpolitik für Deutschland wirkt. Auch für, viele sagen das ja, auch für die deutsche Demokratie.
Ja, also die Frage ist ja, ich glaube, Geflüchtete destabilisieren ein Land nicht.
Die Diskussion darüber und was das mit den Wahlergebnissen dann zum Ausdruck kommt.
Ja gut, aber dann haben wir ein Demokratieproblem. Aber es sind nicht die Geflüchteten, die uns
destabilisieren. Nein, das habe ich ja nicht gesagt, aber also die Reaktion darauf welchem Narrativ man dann glaubt. Und das haben Sie ja am 9. Juni gesehen, welchem geglaubt wird.
Ja, aber wir lösen das Problem nicht, indem wir einfach das Europäische Menschenrechtskonvention brechen oder auch die Genfer Flüchtlingskonvention. Es gibt eine Reihe von Rechten, die wir dadurch auch verletzen würden. So, deswegen. Die zweite Frage ist auch, wer ist eigentlich verantwortlich für so ein Verfahren? Ist das dann das Land, wo dieses Verfahren stattfinden soll? Wo sollen die Leute da auch hinterher, wenn sie anerkannt werden? Kommen sie dann zu uns oder bleiben sie dort? Und wenn sie nicht anerkannt werden, wer schiebt sie und wohin werden sie abgeschoben? Also es gibt eine Reihe von Fragen, die wirklich überhaupt nicht kompatibel sind mit der Aufnahme und mit dem Schutz von Geflüchteten. Also deswegen würde ich einfach diesen Weg erstens nicht gehen und das lenkt uns auch wirklich von den wirklichen Möglichkeiten anderer. Resettlement ist eine Möglichkeit, Geflüchtete und Schutzsuchende proaktiv dann auch wirklich Schutz zu gewähren. Das macht Australien, das macht die USA, das macht Kanada. Es gibt eine Reihe von Ländern, die wirklich mit Resettlement-Programmen eine gute Erfahrung gemacht haben, die sich auch besser vermitteln lassen.
Wenn die Sendung jetzt nicht zu Ende wäre, hätte ich Sie noch gefragt, welche Rolle denn die Landtagswahlen am 1. und 22. September bei dieser Frage von Asylverfahren in Drittstaaten führen. Aber dazu kommen wir nicht mehr. Das wird aber heute nicht die einzige Sendung sein, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich bedanke mich bei Eva Quadbeck, bei Bernd Raffelhüschen, zugeschaltet aus Freiburg, bei Marcel Fratscher und bei Mikronen Megini. Liebe Zuschauer, die nächste Phoenix Das nächste Phoenix-Gesprächsformat ist am Montag, 22.15 Uhr unter den Linden. Aktuelles bei Phoenix. Und das bedeutet zu jeder Zeit heute Abend Aktuelles bei Phoenix. Wird nämlich sobald der Bundeskanzler mit Boris Rhein, dem hessischen Ministerpräsidenten, und Stefan Weil, dem Amtschef bzw. dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen, vor die Kamera tritt, live diese Pressekonferenz zeigen, auf die viele warten, in der auch Ergebnisse präsentiert werden sollen, gerade auch zum Thema Migration. Darüber haben wir gesprochen. Alles andere, was es heute noch gegeben hat in der Sendung Phoenix der Tag mit Thomas Bade ab 23 Uhr. Aber wie gesagt, wenn die Pressekonferenz des Kanzlers mit den beiden Ministerpräsidenten vorher beginnt, sind wir sofort live dabei. Deswegen kann man heute ganz besonders gut argumentieren, wenn man sagt, bleiben Sie bei uns.